Du investierst regelmäßig in Kryptowährungen, auch mit grösseren Beträgen, und fragst dich, brauchst du zum Beispiel eine Investment GmbH? Musst du dich als gewerbsmäßiger Händler auch mit Steuern auseinandersetzen? Was ist die beste Struktur? Ist es ein Holding? Sollte man eher das über einen Verein machen? Ab wann lohnt sich das überhaupt? All die Themen, die schauen wir heute an mit dem Henrik. Schön, bist du wieder bei uns.
Sehr schön, mal wieder da zu sein.
Ja, wir haben die Frage, ja, bei uns ist es wieder aufgekommen, bei vielen Kunden wieder. Wir reden sehr, sehr viel darüber. Und es ist einfach ein wichtiges Thema, auch mit den Strukturen. Wir haben letztes Mal auch zusammen uns unterhalten bezüglich Holding-Themen, GmbH, was sind die optimalen Strukturen? Und da habe ich doch gefunden, hey, let's go, reden wir wieder mal drüber, über das Thema. Ich würde aber mal schnell sagen, der Start ist, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen abholen, bezüglich dem ganzen Thema. Ab wann muss man zum Beispiel sich über, oder ist man gewerbsmäßiger Händler? Vielleicht kannst du noch mal die Leute abholen, weil die Frage ist immer wieder, ja, wenn ich 10 Trades mache zum Beispiel, oder wenn ich mit Leverage unterwegs bin, wie wird das genau eingestuft? Was ist so deine Erfahrung? Was ist so deine Sicht auf das Thema? Bevor wir dann so ein bisschen auf die optimalen Strukturen eingehen, auch mit, wo kann man überhaupt Steuern sparen? Oder?
Sehr gerne, ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich immer wirklich dieses heiße Thema. Vor allem kommt es ja echt immer drauf an. Ne? Also du hast ja jetzt zum Beispiel vorhin Leverage erwähnt. Es gibt ja grundsätzlich diese 5 Hauptkriterien gemäß dem Kreisschreiben 36, was ja auch eben behandelt auf Bundesebene, also schweizweit, sozusagen, wann etwas grob als gewerbsmäßig gilt und wann nicht. Und Leverage ist ja jetzt, ich glaube, Leverage, das Thema müssen wir nicht erklären, ne, was das bedeutet. Und so, ich gehe mal davon aus, deine Zuschauer sind informiert. Also grundsätzlich, wenn du Leverage einsetzt, dann bedeutet das ja, dass du auch gewissermaßen Fremdkapital einsetzt. Und das ist von diesen 5 Kriterien das schwerwiegendste. Okay, das führt am stärksten dazu und am schnellsten dazu, dass du ins gewerbsmäßige Trading rutschst. Das mal vorweg. Ja, also es gibt da auch so eine Gewichtung zwischen diesen 5 Kriterien. Dann gibt's natürlich das Kriterium, wie lange hältst du die Sachen, also diese 6 Monate Haltedauer zum Beispiel. Ja, wenn du tendenziell kurze Trades machst, dann gehst du auch mehr ins Gewerbsmäßige. Wenn das über 6 Monate ist, dann ist es grundsätzlich so, dass du noch nicht direkt ins Gewerbsmäßige rutscht. Dann kommt es auch darauf an, ob du jetzt deinen Lebensunterhalt damit finanzierst. Ja, da gibt es zum Beispiel auch eine Regel, wenn das über 50% von deinem Einkommen ist, dann ist das eher ein Hinweis auf gewerbsmäßig. Dann kommt es auch noch darauf an, wie groß ist dein Trading-Volumen. Also ganz grob gesagt, du hast einen Trading-Bestand von 1 Million zum Beispiel und du hast ein Volumen von 5 Millionen, das du in dem Jahr umsetzt. Also sprich, Volumen heißt alle Käufe, die du tätigst, zusammengezählt mit allen Verkäufen. Wenn du das alles zusammenzählst, also sagen wir mal, du kaufst einmal 1 Million Bitcoin, dann verkaufst du 1,5 Millionen Bitcoin. Das ist schon ein Volumen von 2,5 Millionen. Und dann machst du noch ein paar andere Transaktionen und dann kannst du schon relativ schnell auf 5 Millionen sein, zum Beispiel, also auf dem 5-fachen vom Anfangsbestand dieser ganzen Geschichten. Und das 5. Kriterium ist eben noch, wenn du mit Derivaten handelst, also mit Optionen, und mit spezielleren Finanzinstrumenten in dem Sinne. Das heißt, das sind grundsätzlich mal diese 5 Kriterien. Ja, nur weil ein Kriterium erfüllt ist oder eben, genau, wenn du zum Beispiel jetzt mit Fremdkapital tradest, heißt das nicht sofort, dass du gewerbsmäßig giltst. Aber das ist mehr, je mehr Indizien zusammenkommen, desto eher kann die Steuerverwaltung dann sagen, das gilt. Und dann gibt's auch noch kantonale Regelungen. Das macht's nicht einfacher. Ja. Zum Beispiel Kanton Bern kann man irgendwie bis 200.000 Vermögen grundsätzlich oder Trade-Portfolio-Größe kann man immer noch als privat gelten und solche Geschichten, da gibt es eben sehr große Unterschiede, genau. Das ist mal der Grundsatz, genau.
Genau, also so ein bisschen zusammengefasst, das haben wir auch schon in anderen Videos besprochen gehabt. Es ist einfach nicht schwarz-weiß. Die Leute haben immer das Gefühl, hey, wenn ich ein Kriterium erfülle oder wenn ich das gemacht habe, dann gilt ich automatisch als gewerbsmäßiger Händler. Das ist einfach zusammengefasst nicht der Fall. Es kommt sehr darauf an, wie man unterwegs ist, je nach Kanton, welche Steuerexperten man hat. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass man mit diesen Leuten sehr, sehr gut reden kann. Auch im Vorfeld, bevor man überhaupt irgendwelche Investments tätigt, vielleicht auch mal schnell mit Kontakt suchen und sagen, hey, wie stufen ihr das ein? Da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber zusammengefasst bedeutet, es gibt nicht das Schwarz-Weiß-Kriterium, sondern es ist eine Mischung aus verschiedenen Kriterien, die man muss analysieren muss. Und ist dann wieder kantonal ganz klar, wie es in der Schweiz immer ist, speziell geregelt. Also, das ist so ein bisschen zusammengefasst.
Wenn du willst, kann ich dir, Wenn du willst, kann ich noch kurz ein paar Faustregeln durchgeben, ne? Weil jetzt habe ich es natürlich
Ja.
sehr offen gehalten in dem Sinne.
Krass.
Vielleicht kann man noch ganz grob, kann man noch ganz grob sagen. Also wenn du so eine Buy-and-Hold-Strategie machst, also du kaufst einfach zum Beispiel jetzt Bitcoin oder können wir das ja auch allgemeiner sagen. Also generell, wenn du Wertschriften oder Kryptowährungen kaufst und die größtenteils haltest für mehrere Jahre oder sowas und nicht groß Trading betreibst. Dann könnte man sagen, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, ob man eben das Ganze in der GmbH tut, ab, sage ich jetzt mal, 1 bis 2 Millionen. Ja, ich würde mal die 1 Million einfach so ein bisschen im Kopf halten. Wenn du allerdings jetzt eben zum Beispiel auch mit Leverage tradest oder irgendwie groß irgendwie Altcoins tradest, nicht, dass ich jetzt sage, dass das sinnvoll ist, mit Altcoins zu traden, aber je nachdem, wenn du halt sehr viel kaufst und verkaufst und solche Geschichten, dann kann das schon auch vielleicht sogar ab 250.000 Portfoliogröße Sinne geben oder ab 500.000 oder irgendwie sowas. Also mal als ganz grobe Hausnummer, dass man einfach weiß, okay, so ungefähr dort ergibt das Sinn, darüber nachzudenken. Okay, also wenn du ein Portfolio von 50.000 hast und du kommst zu uns jetzt und würdest uns fragen, dann sagen wir, hey, komm, warte noch mal lieber ein bisschen. Das könnte man so ganz, ganz grob sagen, genau.
Jetzt ist ja dann die Frage, was ist denn die optimale Struktur, oder? Gibt es eine Struktur, wo man sagt, einen Teil mache ich privat und einen Teil nehme ich zum Beispiel in ein GmbH rein? Ist denn, falls man das irgendwie könnte aufteilen, ist denn überhaupt GmbH das richtige Konstrukt aus deiner Sicht?
Genau, also zuerst mal, ob GmbH oder Aktiengesellschaft, macht wahrscheinlich hier jetzt bei den meisten Leuten nicht den großen Unterschied. Ja, also ich gehe da auch nicht zu sehr drauf ein, aber grundsätzlich, ne, können wir über eine Kapitalgesellschaft sprechen. Vielleicht noch ganz grob die Unterschiede. Also grundsätzlich ist das mal so, wenn du das privat hältst, dann hast du einerseits diesen privaten steuerfreien Kapitalgewinn. Das bedeutet, wenn du Bitcoin für 100.000 kaufst und der steigt auf 150.000, dann ist der Gewinn, den du realisierst, sozusagen auch entsprechend steuerfrei. Im Privaten ist es aber auch so, dass wenn du Verluste hast, dann kannst du die auch nicht abziehen. Ja? Und das sind halt die Vorteile grundsätzlich mal in der GmbH, wenn du das in der GmbH machst, und dann schüttest du dir das aus. Dann kannst du dir das entweder als Lohn auszahlen oder als Dividende und solche Geschichten. Und das kann dann halt teilweise natürlich dann auch zu entsprechender Einkommensteuer führen, und auch zu entsprechenden AHV-Abgaben, je nachdem, wie man das gestaltet. Das heißt, das muss man natürlich ziemlich genau anschauen. Aber grundsätzlich ist vor allem die Kernfrage immer so ein bisschen, wann rutscht man sowieso ins gewerbliche Trading? Das sollte eigentlich so das Hauptkriterium sein dafür, wann ergibt das Sinn. Weil wenn man nämlich als Privater handelt und man wird eingestuft als gewerblicher Trader, dann wird es eben steuerlich extrem schmerzhaft, wenn man das dann nicht ändert, sozusagen, ja. Weil dann hast du eben dann auch entsprechende AHV-Abgaben auf den Gewinn und solche Sachen, die hast du dann sowieso auch entsprechend. Und auch deine Einkommensteuerprogression steigt sehr stark in die Höhe und solche Geschichten, genau. Das ist halt ganz grob. Also klar, da gibt es noch viele andere Sachen, aber ich glaube, also du musst mir sagen, einfach, welches Level
Nein,
von
nein.
Tiefe du da erreichen
Tipp,
willst.
nein, nein,
Genau.
ich will da wirklich an der Oberfläche bleiben, weil mir geht es wirklich, wie gesagt, ins Detail gehen macht absolut keinen Sinn, weil es für jeden, der das hört, wieder situativ einfach komplett anders ist. Sondern
Richtig,
mir
ja,
geht es darum,
absolut.
die Hausnummern zu verstehen. Du hast gesagt, eben 500.000 bis zu 1 Million, je nachdem, ob man tradet oder einfach Buy and Hold macht. Aber das sind so langsam solche die Kriterien, wo es Sinn auch ergibt, über so Strukturen nachzudenken. Es macht auch Sinn, wenn man zum Beispiel Leverage betreibt, respektive seinen Unterhalt mit dem Investieren verdient und so weiter, dann macht es definitiv auch Sinn. Und ich meine, wenn du deinen Unterhalt verdienst in der Schweiz, dann bist du nicht mit 50.000 Franken unterwegs, oder? Dann bist du
Ja,
auch
genau.
mit mittleren, höheren, sechsstelligen, siebenstelligen Portfolios unterwegs. Das macht absolut keinen Sinn, oder? Aber
Ja.
da haben wir schon mal so einen Pflock eingeschlagen und sagen, ab dann lohnt sich's. Und dann, wie du richtig gesagt hast, ist es eigentlich wichtig, dass man sich auch vorab die Gedanken macht, bin ich privat? Werde ich auch privat eingestuft? Oder dann lieber gerade in eine GmbH gehen? Weil, wenn du als Privater dann gewerbsmäßig eingestuft wirst, dann ist es einfach steuertechnisch nochmal viel beschissener. Oder?
Ja,
Das
genau.
will man
Das kann man so.
eigentlich vermeiden. Oder? Das ist so ein bisschen zusammengefasst.
Ja, genau. Das kann man so sagen, ja.
Okay, super. Jetzt, die Frage ist ja auch, wo immer wieder aufkommt. Also, hat dich auch kontaktiert bezüglich, ich habe ein Video gesehen, in Deutschland ist es zum Beispiel anders. Also, wir gehen jetzt nicht auf die deutschen Strukturen ein, aber das ist einfach der Ansporn gewesen, dass es dort so Familienstiftungen gibt, oder? Wo man einfach ein Stiftungsvehikel hat in Deutschland, wo auch schon ab, sagen wir, tiefen sechsstelligen Summen Sinn ergibt, auch steuertechnisch sich zu optimieren. Und jetzt sind wir aber in der Schweiz. Wir haben in der Schweiz auch gewisse Stiftungen. Und da ist doch die Frage gewesen, was ist dann eben am Schluss das richtige Konstrukt, um auch, sagen wir jetzt mal, Steuern zu sparen. Also, man ist vielleicht Unternehmer, selbstständig, vielleicht ist man auch Privatier, man lebt vom Investieren. Braucht es denn da GmbH, braucht es eine Holding? Sollten wir einen Verein machen oder sollten wir eine Stiftung machen? Vielleicht kannst du uns da mal high-level-mäßig so ein bisschen die Vor- und Nachteile mitgeben, dass man einfach mal so ein bisschen versteht, was gilt überhaupt für die Schweiz? Was ist eine optimale Struktur und wann macht das Sinn?
Ja, okay, also grundsätzlich kann man das einfach mal in zwei verschiedene Zielsetzungen unterteilen. Das eine ist, wenn dein Ziel ist, dein Vermögen zu stützen, das ist, wo du anfängst, darüber nachzudenken, eben in Richtung Stiftung zu denken. Ja, das würde dann bedeuten, dass du zum Beispiel hast du deine Firma, ja, sagen wir mal, du machst es über eine GmbH, da tradest du drüber und dann tust du oben drüber zum Beispiel eine Stiftung. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist jetzt mal so die einfachste, wo man die Stiftung einfach oben drüber tut oder wo man die GmbH in die Stiftung einbringt in dem Sinne, ja. Das führt dazu, dass du sozusagen vereinfacht gesagt, jetzt dir gehört die Stiftung nicht, weil du kannst nicht die Anteile besitzen an einer Stiftung direkt als Person. Und dadurch, wenn du ja Sachen nicht besitzt, dann können sie dir vereinfacht gesagt weniger weggenommen werden sozusagen. Ja, logisch. Der Nachteil an diesem Konstrukt ist, dass wenn du in der GmbH Gewinne schreibst, ja, die versteuerst du schon mal in der GmbH sowieso, ja, weil da fällt die Gewinnsteuer an zum Beispiel. Und wenn du dann das Geld ausschüttest in die Stiftung, also transferierst sozusagen, dann fällt in der Stiftung auch nochmal entsprechend Gewinn an. Und da kommt jetzt der große Unterschied, oder beziehungsweise wir können also eigentlich grundsätzlich sagen, hey, wenn du in Kauf nimmst, dass du halt die doppelte Gewinnsteuer zahlen möchtest und dafür hast du halt diesen Vermögensschutz, dann könnte das sinnvoll sein, dass du in diese Richtung denkst. Dann muss man natürlich nochmal genau prüfen, ob das dann trotzdem für dich Sinn ergibt. Aber das ist mal so das Hauptkriterium, das du dir überlegen solltest, okay? Wenn du sagst, hey, nee, ich will gar keine doppelte Gewinnsteuer zahlen, dann ergibt es natürlich offensichtlich eher weniger Sinn, ja? Und der nächste Schritt kommt dann auch nochmal, wenn du dann Geld aus der Stiftung an dich privat auszahlst, dann hast du wieder die Steuerthematik auch, ja? Das heißt, du hast im Worst Case hast du einfach sozusagen dreifache Steuer, okay? Und der Unterschied ist, wenn du dasselbe machst, du hast eine GmbH, ja, da, wo du tradest, und dann hast du darüber auch eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft, das spielt hier nicht so eine große Rolle steuermäßig, dann ist es so, wenn du das ausschüttest, das Geld, und wenn du sozusagen in der oberen Kapitalgesellschaft in dem Sinne, vor allem jetzt zum Beispiel einfach Beteiligung hältst an anderen Unternehmen oder irgendwie sowas, dann ist es praktisch steuerfrei, wenn du das transferierst. Also das heißt, wenn dein Ziel wiederum ist, dass du natürlich maximal Vermögen aufbauen willst und all das drum und dran, dann ergibt das eher Sinn, eine sogenannte Holding-Struktur zu bauen. Also eine Holding, viele denken, Holding ist so eine spezielle Firmenform. Nein, das ist einfach sozusagen die Struktur, dass du zwei Firmen übereinander hast, sozusagen, vereinfacht gesagt, ja, und die Firma darüber, das Ziel ist einfach eben diese Trading-Firma zu halten und dort drinne dann kannst du dann entsprechend weitere Firmen aufkaufen oder dort kannst du auch darunter eine Immobiliengesellschaft zusätzlich darunter tun. Und also es ist eher das Ziel, sage ich jetzt mal, dass du dein Vermögen und deine Firmen eher verwalten kannst mit dieser Holdingstruktur und so weiter. Und ob sich das lohnt, eine Holding zu gründen oder nicht, das ist nochmal eine ganz andere Fragestellung. Aber das wäre, sage ich jetzt mal, eine Erweiterung, je nachdem, was die Zielsetzung ist von der grundsätzlichen GmbH-Strategie sozusagen. Ja.
Also das heißt, wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen in Zukunft denken. Sagen wir mal, ich bin momentan ein Privatinvestor. Ich habe ein mittleres, oberes, sechsstelliges Krypto-Portfolio. Ich bin am Investieren. Über die Strategien weiss ich. Ich werde über die nächsten Jahre siebenstellig, vielleicht sogar mehrfach siebenstellige Summen in Kryptowährungen drin haben zum Beispiel. Dann macht es zum Beispiel Sinn, sich zu überlegen, was ist mir wichtig in Zukunft? Will ich zum Beispiel auch aus diesen Gewinn raus, wo ich mit der Investment GmbH zum Beispiel erziele, zum Beispiel ein Immobilienportfolio vielleicht aufbauen oder sozusagen Gewinn aus dem schnelllebigen Krypto-Teil rausnehmen in etwas Langweiliges wie Immobilien, wo vielleicht einen passiven Cashflow zum Beispiel produzieren, oder? Dann macht das aus deiner Sicht Sinn, dass man sagt zum Beispiel, hey, dann baut man eine Struktur, eine Investment GmbH, wo Kryptowährungen gehandelt werden. Man baut sich vielleicht eine Immobilien GmbH und das Ganze wird über eine Holdingstruktur zusammengehalten. Habe ich das richtig verstanden?
Das wäre eine Möglichkeit. Also man kann natürlich auch prüfen, ob das Sinn ergibt, alles in einer Firma zu machen ohne Holding. Ja, da hast du einfach den Nachteil. Gerade dein Beispiel ist so super. Du hast einerseits zum Beispiel Kryptowährungen und andererseits Immobilien. Und ich will gar nicht jetzt einschätzen, was riskanter ist oder was stabiler ist. Ich meine, traditionelle Menschen würden sagen, ja, Immobilien viel stabiler und so weiter. Dann auf der anderen Seite gibt es auch die andere Sichtweise, dass man sagt, ja, langfristig wird sich das vielleicht verändern. Ja, aber Fakt ist auf jeden Fall, wenn eins von beiden eine höhere Risikoklasse hat sozusagen, ja, oder ein größeres Risiko bringt, dass da auch Verluste entstehen, dann kann das sein, dass es das andere beeinflusst, weil beides in einer Firma drin ist. Also zum Beispiel auch da kann das eben so Sinne geben. Muss man eben alles auch natürlich genau anschauen. So pauschal kann man das nicht sagen, aber grundsätzlich sind das die richtigen Gedanken, die du hast, genau. Dass man schaut, dass man das strukturieren kann, ja.
Genau, weil es kann ja sein, ich bin jetzt Unternehmer, ich habe ein Unternehmen per se, mein operatives Geschäft, das nichts mit Investieren zu tun hat. Parallel fange ich aber all da investieren. Aber ich habe eine Immobilie GmbH, weil ich vielleicht schon 1, 2, 3, 4 Immobilien habe. Und nebenbei habe ich noch meine Investment GmbH mit den Kryptowährungen, wo dann plötzlich auch schöne Summen drin sind, oder? Mhm. Und dann hat man natürlich komplett unterschiedliche Geschäftszweige, oder? Wo halt irgendwie in einem sinnvollen Konstrukt muss zusammengehalten werden. Auch um steueroptimiert natürlich können zu leben, sage ich jetzt mal. Und so, ja, wie ich dich verstehe, ist dann effektiv die Holdingstruktur jetzt in diesem konkreten Beispiel das richtige Vehikel.
Also das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Zielstruktur, ja. Ab wann das Sinn ergibt, müsste man dann halt nochmal schauen, weil man muss ja auch berücksichtigen, auch eine Holding kostet dich natürlich auch, du hast einen gewissen Aufwand, ja. Auch die Banken sind da leider manchmal nicht so lieb, wenn es um die Gebühren geht für eine Holding extra, ja, weil die wollen sich absichern, dass du nicht irgendwelche komplizierten Auslandskonstrukte baust und so weiter. Das heißt, das kann schon in die Kosten gehen. Das heißt, da muss man halt einfach prüfen, ab wann lohnt sich das. Aber grundsätzlich kann man das sagen, genau, ja.
Hast du da etwa eine Größenordnung? Einfach so ungefähr, ist mir klar, das ist individuell, aber da, wenn man sagt, okay, man hat einfach nur eine GmbH, oder man hat dann wirklich, sagen wir jetzt mal, 2 oder 3 GmbHs mit der Holdingstruktur. Einfach so Grössenordnung, nicht konkret, sondern einfach, dass man ungefähr sich versteht, was bedeutet das an Aufwand finanziell und natürlich auch der Aufwand, um das Ganze sauber zu pflegen, oder? Klar, da braucht man externe Hilfe, zum Beispiel euch, oder? Aber einfach, dass man das mal so grob etwa kann einschätzen kann, was das bedeutet.
Du hast ja gesehen, ich bin ein Riesenfreund von Faustregeln, deswegen habe ich das vorhin so ein bisschen gebracht bei der Frage der GmbH. Aber bei der Holding ist es deutlich komplexer, weil es wirklich komplett auf die individuelle Situation drauf ankommt. Und vielleicht dort einfach nochmal eine kleine Ergänzung oder eine sehr wichtige Ergänzung. Es kommt dann eben auch ganz drauf an, ob man auch gewisse Firmen verkaufen will oder die nur halten will, ob man grundsätzlich viel Bedarf man hat auch im Privaten, wie viel Einkommen man braucht, wie stark man angewiesen ist auf das Einkommen aus der Holding und solche Geschichten. Da muss man definitiv so ein bisschen so auch die private Einkommensteuer auch betrachten mit der Gewinnsteuer in den Firmen. Und je nach Strategie kann die Holding auch verschiedene Nachteile haben, okay? Das möchte ich einfach sagen. Einfach nur um ein paar Beispiele zu nennen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Firma verkaufst und sie ist in der Holdingstruktur. Grundsätzlich mal der Verkauf selbst löst bei der Holdingstruktur nicht unbedingt Steuern aus. Aber wenn du dann das Geld ausschüttest ins Private zum Beispiel, dann zahlst du darauf wiederum Steuern. Im Vergleich dazu, wenn du jetzt eine Firma direkt im Privatvermögen besitzt und sie daraus heraus verkaufst, dann ist das zum Beispiel auch in der Regel steuerfrei, wenn man das richtig gestaltet und solche Geschichten. Also einfach das nochmal zum Sagen, grundsätzlich, wenn du jetzt das Gefühl hast als Zuschauer, ey, ich brauche eine Holding, weil es ist voll geil, dass jetzt der Marc und der Henrik hier darüber sprechen und der Henrik trägt jetzt auch noch so eine smoothe Krawatte und so weiter und der Marc seinen Anzug, dann kannst du dir einfach denken, also dann kann ich dir einfach sagen, wenn du es jetzt gerade überlegst, wahrscheinlich lohnt sich's nicht, okay? Falls das als irgendwie Hinweis dienen kann, sage ich jetzt mal als grobe Abschätzung, aber muss man wirklich anschauen. Also, genau.
Aber was würdest du sagen, aber wir haben jetzt 2, 3 Beispiele genannt. Warum kommst du jetzt gerade darauf, sagst ja, dass es für die meisten nicht lohnt, respektive eben die Frage noch, mit was für einem finanziellen Aufwand, zeitlichen Aufwand, schlussendlich ist es ein finanzieller Aufwand, oder in so einer Struktur rein, muss man jemanden rechnen? So, Grössenordnung.
Okay, also Also ich sag mal so, man sollte auf jeden Fall mit rund, sage ich jetzt mal, 10.000 Franken im Jahr mal rechnen. Alleine das Bankkonto kostet bei der Eröffnung je nach Bank zwischen 1.500 bis 2.500 Franken, nur für die Eröffnung, für eine Holding. Und dann auch die laufenden Kosten pro Bank sind, also für die Bank sind auch nochmal ungefähr im selben Betrag zum Beispiel. Also gerade im ersten Jahr muss man schon eher mit 10.000 rechnen, aber es kommt eben ganz drauf an. Also vielleicht
Logisch.
schafft man es auch mit 5.000, aber Fakt ist auf jeden Fall, das ist mal so der grobe Rahmen, aber es kommt wirklich ganz drauf an, wenn du wirklich eine komplizierte Struktur hast. Auch, eben, sobald Ausland dazu kommt, dann explodiert das Ganze.
Logisch.
Und diese ganzen Geschichten, aber ja, hilft dir
Aber mir
das
ist,
schon? Ja,
mir ist
so
mehr
ist
darum
ja.
gegangen, eben mal zu verstehen, wo fängt es ungefähr an. Gegen oben ist klar, je komplizierter, je mehr Unterstrukturen, desto grösser ist der Aufwand, oder? Das ist mir völlig klar. Und darum ist es eben auch wichtig zu verstehen, eben, wo viele denken, wie du vorher gesagt hast, wow, klingt cool, Holding, mache ich schnell. Ja, nein, ist vielleicht Aufwand, Ertrag nicht ganz richtig für dich, oder? Ich habe aber früher rein gedacht, so für mich ist eine Holdingstruktur, ja, wenn du so 20, 30, 40 Millionen Gewinn machst oder ja, so in dieser Grössenordnung, dann denke ich mir über so eine Holdingstruktur nach. Das ist eigentlich falsch gewesen. Ist das richtig? Also,
Also definitiv kann es sich viel früher lohnen. Also wie gesagt, wirklich, ne, es kommt auf die Zielsetzung drauf an, aber ich gebe dir recht.
logisch.
Das ist nicht so dieses so weit entfernte Ziel, wenn man jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, riesen Corporate-Business aufgebaut hat und an der Börse notiert ist in dem Sinne und solche Geschichten, sondern genau, das kann durchaus deutlich früher Sinn ergeben, genau.
Weil das ist wirklich, ich habe immer gedacht, Holding ist so wie so Trusts im
Ja, genau.
Übersee und so weiter. Und so, wow,
Ja.
das sind so die Vehikel, wo nur die absolut super, super Reichen brauchen und so weiter. Aber
Hört man
vielleicht
ja auch
kannst
so in
du
der Zeitung, genau. Wenn man in der Zeitung irgendwas von Holding liest, dann sind immer irgendwelche großen Corporates involviert. Das ist
Genau,
genau das Ding,
richtig.
ja.
Aber kannst du noch ein bisschen uns abholen, was das überhaupt steuertechnisch dann bedeutet? Also, was ist denn der Vorteil? Steuertechnisch spart man da massiv mehr Steuern ein mit einer Holdingstruktur? Oder was ist denn aus dieser Sicht, aus steuertechnischer Sicht, auch ein Vorteil, wenn man jetzt so ein Konstrukt hat?
Wir sind jetzt sehr stark auf die Steuern fokussiert und das ist richtig cool und ich werde auch gleich deine Frage beantworten. Man muss einfach hier nochmal ganz kurz auch sagen, das sollte auch nicht das einzige Kriterium sein, ja, weil eben zum Beispiel, wenn du auch unter gewissen Firmen auch Sachen verrechnest, ja, du hast jetzt zum Beispiel Mitarbeiter, die managen deine Portfolios in der Investmentfirma und gleichzeitig machen sie auch für die Immobiliengesellschaft irgendwelche Sachen und so weiter, dann gibt es auch Verrechnungen und das kann auch zu entsprechenden Einkommensteuerfolgen führen, wenn du das nicht über eine Holding machst.
Okay.
Gleichzeitig kannst du auch die Holding als Spardose verwenden, wo du dann Gewinne ausschütten kannst, dass die sozusagen gesichert ist und viele andere Vorteile, die Holding hat, sage ich jetzt mal, ab denen das Sinn ergibt. Grundsätzlich ist gerade wenn es um die Steuersparnis, die Kernfrage, es gibt zwei Strate also es gibt viele Strategien, aber zwei Grundstrategien, sage ich jetzt mal. Wenn dein Ziel ist, dass du langfristig richtig viel Vermögen aufbauen willst und wenn dein Ziel ist, die Steuerbelastung, die du jetzt hast oder in den nächsten paar Jahren, möglichst zu reduzieren, damit du ein möglichst großes Portfolio aufbauen kannst, weil du dadurch mehr reinvestieren kannst und solche Geschichten, dann geht das eher in Richtung, dass sich eine Holding auch steuerlich lohnt, weil jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Sagen wir mal, du hast keine Holdingstruktur und du hast eine GmbH, also eine Investment GmbH, über die du tradest. Und dann kannst du zum Beispiel von dort aus die Gewinne ins Private ausschütten. Das führt dann aber einfach zu höherer Einkommensteuer, gegebenenfalls AHV-Abgaben, Sozialversicherungsabgaben. Du hast auch die Doppelbelastung zwischen der GmbH und dem Privatvermögen sozusagen, ja. Und das führt dazu, dass dass dein Einkommen steigt. Es gibt ja die Einkommensteuerprogression, und solche Geschichten. Und das kann dazu führen, dass du kurzfristig, deutlich mehr Steuern bezahlst. Und das bedeutet, du verlierst einfach jetzt mehr Geld. Du kannst jetzt weniger investieren in dem Sinne, ja. Auf der anderen Seite kann man sagen, natürlich im Privaten hast du, wie gesagt, wenn du nicht gewerblicher Trader bist, dann diesen steuerfreien Kapitalgewinn. Also diese Überlegung ist dieselbe auch, wenn du eine Holdingstruktur aufbaust, ja. Wenn du sozusagen tendenziell eher über deine Firmenstrukturen investieren willst und dort ein großes Vermögen aufbauen willst oder großes Portfolio und solche Geschichten. Und wenn das dein Ziel ist, wenn dein Ziel ist, nicht irgendwie kurzfristig Firmen zu verkaufen, wenn du einfach einen riesen Batzen an Vermögen aufbauen willst, dann kann die Holding sinnvoll sein. Aber man muss es wirklich anschauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja,
Logisch.
das ist mal so
Aber
das
so,
Grobe. Ja.
genau, aber das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, die meisten, ich sage jetzt mal auch von unseren Kunden, respektive von den Leuten, die wahrscheinlich auch zuschauen, bis dahin noch, oder? Die sind daran interessiert, sozusagen, dass das langfristige Vermögensaufbau, wie gesagt, Unternehmer, du hast vielleicht das Unternehmen, hast vielleicht ein, zwei Mitarbeiter, bist am Investieren, überlegst dir, wo gehe ich auch schon in Zukunft mit meinen Gewinnen an und so weiter. Also wirklich Life Generation Money, keine Ahnung, wie man das nennt, aufbauen. Da hast du es eigentlich sehr, sehr schön gesagt, oder? Dann ist das ein sehr spannendes Konstrukt. Wie immer muss man im Detail anschauen, das ist völlig klar. Aber ich glaube, du hast schon uns sehr, sehr gut abgeholt. Weil ich will eigentlich noch auf den Punkt raus, was man einmal gehört in der Schweiz. Also wir haben jetzt mal schnell darüber geredet, über die Stiftung. Könnte man klar tiefer ins Thema hineingehen, aber ich glaube, Holdingstruktur ist für das, was tendenziell für die meisten Sinn ergibt, wo wir jetzt darüber geredet haben. Und dann gibt es noch den Verein. Hören wir in der Schweiz einmal wieder, hey, ich gründe einen Verein und dann bin ich da auch irgendwie gut unterwegs. Was ist dein Take zum Verein? Macht das überhaupt Sinn? Für wer macht das überhaupt Sinn? Geht das jetzt im Zusammenhang mit Investieren als Unternehmer und so weiter? Hol uns da mal ein bisschen ab.
Also ist es grundsätzlich so, der Verein, aber auch die Stiftung, noch kurz zur Ergänzung, grundsätzlich, einige Leute denken, dass es irgendwie steuerlich attraktiver, weil auch die Gewinnsteuersätze anders sind, ja. Die sind auch tiefer, sage ich jetzt mal, als wenn du eine normale Kapitalgesellschaft hast. Und deswegen haben eben Leute das Gefühl, das ist steuerlich attraktiv, aber beim Verein hast du genau denselben Nachteil wie bei der Stiftung, dass du eben, wenn du Gewinne ausschüttest von deiner Investment GmbH in den Verein rein, ja, dass dort dann entsprechend auch Steuern anfallen, weil du eben den sogenannten Beteiligungsabzug nicht hast. Und beim Verein, ich gehe da ja nicht so sehr ins Detail. Also Fakt ist auf jeden Fall, es kommt eben so ein bisschen darauf an, was dein Ziel ist, aber grundsätzlich hast du eben diese enorme Steuerbelastung bei dem Verein und der Stiftung wegen dieser Doppelbesteuerung sozusagen. Das ist eigentlich für die meisten schon sofort das K.O.-Kriterium. Es kann in gewissen Fällen Sinn ergeben, da muss man das nochmal genau prüfen. Verein und Stiftung generell kann man einfach so sich im Kopf speichern. Wenn mein Ziel ist, in Richtung Vermögensschutz zu gehen, dann könnte man eventuell irgendwie sowas in Erwägung ziehen, wenn man bereit ist, halt mehr Steuern zu zahlen. Genau.
Okay.
Und
Spannend.
eventuell, natürlich, klar, es gibt auch noch Leute, die irgendwelche ganz speziellen Vereinskonstrukte aufbauen und der Meinung sind, dass man damit irgendwie noch viel ganz andere Vorteile hat. Also wenn du in diese Richtung irgendwas machen willst, go for it, prüf das für dich. Aber ich sehe das aktuell als nicht so das ideale Konstrukt
Ja,
an, ja.
du hast ja vorher auch einen Punkt angesprochen. Ich meine, schlussendlich, wir sind ja daran interessiert, auf richtige, saubere, seriöse Art unser Vermögen zu vergrössern. Wie das ist mit Unternehmen, mit Investmententeilen, mit Immobilienteilen, was auch immer. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man ein sauberes Konstrukt hat, wo auch, wie gesagt, Banken sauber involviert sind. Du hast vorher gesagt, die lassen
Oh,
sich das
super
auch gerne
Thema.
zahlen,
Super
oder?
Thema noch mit Banken. Ich sag da gleich noch was dazu. Das ist sehr
Also,
spannend. Ja,
dann
erzähl
hauen wir
weiter.
schnell raus.
Grundsätzlich für eine, also grundsätzlich muss man einfach beachten, so eine Stiftung oder einen Verein zu haben, ist für viele Geschäftspartner grundsätzlich erstmal weird. Die fragen sich erstmal, hey, warum hat der Typ, warum macht er das so? Ja. Auch für Banken ist es so, wenn die natürlich so Kredite gewähren wollen oder irgendwie sowas und du kommst da hin und hast irgendein kompliziertes Vereins-Stiftungskonstrukt, dass du den auch erstmal nochmal erklären musst. Grundsätzlich Banken, die denken sich dann erstmal, ey, das ist erstmal weird. Ja, du fängst an mit einem schlechten ersten Eindruck. Und klar, du kannst dich dann noch erklären und dies und das, aber du fängst einfach schon mal mit einem schlechten Eindruck an. Und Banken, die ticken so, die schauen einfach, hey, wenn ich jetzt jemand Geld gebe, wie riskant ist das? Und wenn der schon irgendwelche komischen Spezialkonstrukte baut, dann bin ich erstmal ein bisschen skeptisch, ja. Natürlich, ich will nicht sagen, dass Banken jetzt nicht an Stiftungen und Vereine keine Kredite gewähren, aber es ist halt einfach nicht der normale Weg. Und grundsätzlich, wenn du auch das maximieren willst, dass du vielleicht auch Hebel generieren willst, weil du eben dann Kredite von Banken aufnimmst, Fremdkapital generell, dann ist das das straightforwardeste, wenn du eben das über eine Investmentgesellschaft machst oder eben zum Beispiel auch über eine Holdingstruktur und solche Geschichten, genau.
Super, super wichtiger Input. Ja, Henrik, Wer soll sich jetzt, wo zuhört, wo bei dir melden, respektive wo findet man mehr über euch?
Was sehr cool ist, für viele Leute, ist, dass die erstmal so ein bisschen auch auf YouTube bei uns anschauen. Wir haben sehr, sehr viele Videos auch. Wir haben auch einige Themen, also einige Videos zu dem Thema eben Trading und solche Geschichten. Aber auch da haben wir auch viel Content zu Thema Holding und so weiter. Also grundsätzlich empfehle ich eigentlich immer, dass man erstmal sich da so ein bisschen informiert und so weiter. Wenn natürlich jemand Direkthilfe braucht, auch bei diesen Strukturen, wie ich vorhin gesagt habe, auch erstmal so ein bisschen prüfen, hey, habe ich genug Kapital auch schon, dass ich das lohnen kann, dass ich hier ins Gewerbsmäßige gehe oder diese ganzen Geschichten. Aber grundsätzlich ein guter Weg ist auch da auf unserer Website telewski-treuhand.ch einfach mal ein unverbindliches Erstgespräch buchen und dann kann man auch da die Situation anschauen. Wie gesagt, mit einem Portfolio von 50.000 ergibt das nicht so Sinn. deswegen aber ab einem gewissen Level würde es entsprechend Sinn ergeben, ja.
Sehr gut, werden wir alles unten verlinken. Und ja, wenn du interessiert bist, wie man richtig und seriös in Kryptowährungen investiert, sich da eben das Vermögen auch aufbaut, dann gerne unter marksteinconsulting.ch das kostenlose Erstgespräch bei uns buchen. Und ich sage, Henrik, danke vielmals für deine Zeit. Es wird sicher nicht das letzte Video gewesen sein.
Danke auch vielmals für die Einladung mal wieder. Hat wieder mal Spaß gemacht.
Tipptopp, mir auch. Also, wir hören uns. Macht's gut. Ciao, Henrik.